Ich denke, das kenne ich auch, dass man Texte schon zigmal gelesen hat und dass einem plötzlich etwas ganz Neues an diesen Texten aufgeht. Ich habe über Matthäus 17 schon häufig gepredigt. Jesus mit seinen Aposteln Petrus und Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung. Und mir ist in der letzten Woche der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Sonntag etwas ganz Neues an diesem Text aufgefallen. Was führte dazu, dass Petrus und Jakobus und Johannes auf ihr Angesicht fielen? Was war der Grund? Was streckte sie gewissermaßen zu Boden? Zunächst, Jesus führt seine drei Apostel abseits, sie besteigen einen Berg, den Berg Tabor. Ein wunderschöner Berg in Nordisrael, so 550 Meter hoch, also gar nicht so ganz hoch. Ein Berg, der kegelförmig ist, also sehr auffällig in der Landschaft. Und ich habe mir sagen lassen, ich selber war ja noch nicht in Israel, dass wenn man da oben drauf steht, auf dem Berg Tabor, hat man einen weitesten Blick ins Land, ins auserwählte Land unseres Gottes. Und nun stelle ich fest, dass die Jünger das überhaupt nicht bewegt. Dieser wunderbare Ausblick in die Weiten des Landes Israel. Also jedenfalls wird uns hier an dieser Stelle nichts gesagt. Kein A-Rufen und kein O-Rufen. Sie sind mit Jesus oben auf dem Berg. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges, dass plötzlich das Angesicht Jesu anfängt zu leuchten. Daher kommt dann der Ausdruck, Verklärung, dass das Angesicht Jesu beginnt zu leuchten und seine Gewänder plötzlich strahlend weiß sind. Später in der Kirchengeschichte hat man vom sogenannten Taborlicht an dieser Stelle gesprochen. Das Licht auf dem Berg Tabor, das Jesus verklärte. Und es spielte eine ganz große Rolle für die christlichen Mystiker des Mittelalters. Da wurde lange über das Taborlicht gesprochen und meditiert. Und es wurde unter anderem behauptet, wenn man nach einer bestimmten Methode betet, sich versenkt und meditiert, dass man plötzlich auch dann vor seinen Augen dieses Taborlicht sehen könnte. Und da gibt es eine ganze Reihe mittelalterlicher Bücher, die Anweisungen geben, wie man es denn schafft, durch Versenkung, durch Gebet, ein offenes Auge zu bekommen für die Herrlichkeit Jesu, für dieses Taborlicht. Und es gibt Berichte von Mystikern, dass sie sagen, wir haben dieses Taborlicht bei uns in unserem Wohnzimmer gesehen. Übrigens, Terstegen gehört auch zu denen, die das von sich gesagt haben, dass sie eine Verklärung, so ein herrliches, lichtvolles Erlebnis hatten durch Versenkung in die Liebe Jesu, in seine Person, in sein Leiden und Sterben, das sogenannte Taborlicht. Aber merkwürdigerweise passiert bei den drei Aposteln überhaupt nichts an dieser Stelle. Als sie Jesus auf einmal so verklärt sehen, in Herrlichkeit erstrahlen, also es wäre doch der Zeitpunkt gewesen, spätestens bei mir, wo ich auf mein Angesicht gefallen wäre. Vor Schock. Aber nichts passiert. Die Jünger stehen ganz seelenruhig da und schauen ihren verklärten Herrn Jesus Christus an. Und dann plötzlich erscheinen Mose und Elia. Es gibt viele Bilder, die das darstellen, Ölgemälde. Wie Mose und Elia beide auf Jesus zeigen. Jesus steht in der Mitte auf diesen Gemälden und die zeigen mit dem Finger auf ihn. Das hat natürlich symbolische Bedeutung. Mose steht für das Gesetz des Alten Bundes, für die Tora. Elia steht für die prophetische Literatur des Alten Bundes. Und mit diesen Bildern, die also diese Geschichte abbilden, Jesus in der Mitte und die beiden, Mose und Elia, mit ihren Fingern auf Jesus zeigen, soll zum Ausdruck gebracht werden, er ist es, von dem das Gesetz und die Propheten reden. In ihm erfüllt sich gewissermaßen das Gesetz und die Prophetie. Noch nicht alle Prophetien, die wissen, dass gerade ja auch Elia eine Person ist, eine Figur ist, die auch in der Endzeit noch einmal wieder kommen wird und auftauchen wird als einer der beiden Zeugen. Das wissen wir aus der Heiligen Schrift. Also ist noch nicht abgeschlossen. Da kommt noch was. Aber das, was kommt, hat mit Jesus zu tun. Seiner Wiederkunft in Herrlichkeit, wenn er die Macht übernehmen wird im tausendjährigen Friedensreich, von Jerusalem aus diese Welt regieren wird. Und wenn er am Ende dann alle Mächte, auch alle dunklen und finsteren und zuletzt den Tod unter seine Füße treten wird, sagt die Bibel, den letzten Feind überwinden wird. Und dann schließlich seine Königsherrschaft, seine Krone Gott wieder zu Fuß legt. Also die Zukunft, mit anderen Worten, gehört Jesus. Und Mose und Elia stehen dafür, dass Vergangenheit und Zukunft diesem gegenwärtigen Herrn dort gehören. Und merkwürdigerweise fallen die Jünger auch an dieser Stelle nicht auf ihr Angesicht. Stellt euch das mal vor. Ihr werdet mit Jesus auf einem Berg und plötzlich verklärt sich sein Gesicht, seine Kleider werden strahlend weiß und da tauchen längst Verstorbene auf, Mose und Elia. Und sie unterreden sich mit Jesus, das wird uns hier ausdrücklich erzählt, in Matthäus 17. Ja, das wäre doch so etwas Erstaunliches und Wunderbares, dass man gar nicht anders könnte, als auf sein Angesicht zu fallen. Aber es passiert nicht. An dieser Stelle merkwürdigerweise. Und dann geht es noch einen Schritt weiter, nämlich, dass plötzlich die Stimme Gottes hörbar wird. Und dass Gott über diesen Jesus Christus, auf den Mose und Elia hinweisen, sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und auch hier passiert noch nichts. Sondern erst in dem Augenblick, als die Stimme Gottes aus dem Himmel sagt, auf ihn sollt ihr hören. Da erschraken sie und fielen auf ihr Angesicht. Merkwürdigerweise. Als Gott sagt, das ist mein vielgeliebter Sohn und auf ihn sollt ihr hören, da erschrecken die Jünger. Und da fallen sie auf ihr Angesicht. Und dann tritt Jesus zu ihnen und sagt, fürchtet euch nicht. Und sie gingen mit ihm den Berg herunter. Das heißt dann abschließend, und sie sahen niemand als Jesus allein. Das ist mir ganz neu aufgefallen an dieser Geschichte. Dass im Zentrum gewissermaßen dieser Geschichte steht, die Jünger fallen nieder, als sie mitkriegen durch die Stimme Gottes, auf ihn, Jesus, sollt ihr hören. Und ich habe ihr Gedanken darüber gemacht, warum das wohl so ist. Und ich habe es plötzlich verstanden. Ich musste daran denken, wie oft ich meinen Herrn Jesus Christus versuche zu verklären und ihn groß zu machen. Und wie ich gerne und lauthals singe, laut rühmet Jesu Herrlichkeit und keult ihn und bringt den Purpurmantel und ruft ihn aus zum König in dieser Welt. Aber ich muss auch zugeben, bei all dem, was mich manchmal auch ein Stück berührt und mir so einen Schauer über den Rücken laufen lässt, ganz groß verändert mich das nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben ja manches mit Jesus in unserem Leben erfahren. Wir haben manche wunderbaren Gottesdienste erlebt. Da ist uns schon mancher Schauer über den Rücken heruntergelaufen. Wir haben auch manche Wunder erlebt in unserem Leben. Bewahrung, Hilfe im letzten Augenblick, Gottes Eingreifen in ausweglosen Lebenssituationen. Und was ist dann passiert in unserem Alltag? Hat es uns wirklich innerlich bewegt, erschüttert? aus der Bahn geworfen. Ich glaube, dass die Jünger in unserer Geschichte mit Jesus schon eine Menge Wunder erlebt hatten, bevor sie mit ihm auf den Berg der Verklärung gingen. Die Großes gesehen hatten. Sie hatten auch gehört, das ist mein vielgeliebter Sohn. Und es war für sie gar nicht von so ganz, ganz großer Bedeutung, dass plötzlich Elia und Mose dort auftauchten. Petrus sagt, lass uns hier 3 Hütten bauen, 3 Zelte, wir eine und Mose eine und Elia eine. Aber von tiefer Erschütterung an dieser Stelle nicht zu merken. Erst als Gott sagt, auf Jesus sollt ihr hören. Da werden sie gepackt. Erst als Gott sagt, nicht nur, und jetzt ergänze ich, nicht nur das, was ihr jetzt hier gesehen habt, ist entscheidend, sondern entscheidend ist, dass ihr diesem meinem Sohn Jesus Christus gehorsam seid und dass ihr sein Wort ernst nehmt. Ich kann mir vorstellen, dass an dieser Stelle ihnen die Bergpredigt Jesu eingefallen ist. Sind gerne mit Jesus zusammen. Und wenn sein muss, auch mit Mose und Elia. Aber wenn es darum geht, sein Wort zu tun. Wir sind gerne die Freunde Jesu und würden uns gerne Hütten bauen in seiner Nähe. Aber wenn es darum geht, Freunde Jesu zu sein, weil wir tun, was er uns gebietet, dann wird die Sache schwierig. Ich denke an eine Predigt, die ich mal vor Monaten hier gehalten habe, über das Thema, du sollst deine Feinde lieben. Gutes tun. Denen, die dich hassen. Die andere Wange hinhalten, wenn du auf die eine geschlagen wirst. Und wenn du 2 hast, 2 Mäntel, dann gib dem einen Mantel, der keinen hat. Und ich habe, obwohl es mir schwer fiel, darüber gepredigt, ohne Wenn und Aber. Ohne diese knallharten Aussagen Jesu glatt zu bügeln. Und ich weiß, dass es im Anschluss einen Aufruhr gab. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger Jesu plötzlich erinnert wurden, was dieser Herr Jesus Christus in der Bergpredigt ihnen gesagt hatte. Was ich damit sagen will, nicht entscheidend ist letztendlich, was wir in unseren Gottesdiensten erleben. An Verklärung, an Wundern, an Empfindungen. Das, was da draußen dann passiert, in der Nachfolge Jesu, im Gehorsam seinem Wort gegenüber, darauf kommt es an. Und wenn du nun in deinen Alltag gehst und Jesus dich in bestimmte Situationen hineinführt, dass du dann sein Wort im Ohr hast. Zum Beispiel sein Wort von der Vergebung. Vergib. Praktiziere das, was ich auch mit dir praktiziert habe. Und wenn es sein muss, 7 mal 70 mal. Ich habe das oben in der ersten Etage, könnt ihr sehen, nicht? Da ist so die Lampe, diese Neonlampe, und da klebt 7 mal 70. Ich habe das extra im Küchenbereich aufgeklebt, weil es da immer sehr viele Konflikte und Auseinandersetzungen gibt. 7 mal 70 vergeben, das Wort Jesu. Auf ihn sollt ihr hören. Und da kommt einer und ärgert dich. Und vielleicht nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten, zum dritten. Offenbart sich immer wieder, aus welchen Gründen auch immer, als sein persönlicher Feind. Und Jesus sagt, du sollst ihn lieben. Du sollst ihm Gutes tun. Du sollst ihn segnen, wenn er dir flucht. Auf ihn, Jesus, sollt ihr hören. Nicht auf Mose und Elia. Wie oft hat Jesus mit seinen Jüngern über das Wort Gottes des Alten Bundes gesprochen. Und ich weiß, dass es viele, mir geht es ja auch so, gibt, die immer wieder sagen, also der Herr Jesus, der ist barmherzig, aber das Gesetz des Alten Bundes, das ist doch unbarmherzig, das ist doch knallhart, wie kann man das so sagen, ohne Kompromisse. Aber wer bei Jesus genau hinguckt, der stellt fest, dass er das Gesetz des Alten Bundes radikalisiert und dass er die Lücken zwischen den Paragraphen schließt. Da kommen Leute zu ihm und sagen, Jesus, wie ist das? Mose hat es doch erlaubt, sich von seinem Ehepartner scheiden zu lassen. Was sagt Jesus aber von Anfang an? Ist es nicht so gewesen? In den 10 Geboten steht, du sollst nicht töten, ich aber sage euch, sagt Jesus. Schon wenn du in deinem Herzen über deinen Bruder denkst, du Narr, dann machst du dich schuldig. Dann verstößt du gegen dieses 5. Gebot. Ihr habt gehört, dass gesagt wird, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage, schon wenn du in deinem Herzen solche Gedanken hast, hegst und pflegst, dann bist du schuldig an diesem Gebot. Auf ihn sollt ihr hören. Und wer tiefer darüber nachdenkt, der wird innerlich erschüttert und sagt, wie kann ich das? Dem steht plötzlich sein Versagen vor Augen. Der guckt in die letzte Woche und Angst besetzt in die neue. Der schaut auf seine guten Vorsätze und sieht gleichzeitig sein Scheitern. Auf ihn sollt ihr hören. Und es ist tröstlich hier in Matthäus 17, als sie denn zu Boden fallen, auf ihr Angesicht. Da heißt es hier, tritt Jesus zu ihnen. Und dann legt er, so denke ich mir, seine Hände auf sie und sagt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Und er geht mit ihnen den Berg wieder herunter, in den Alltag hinein. Und sie sehen niemand als Jesus allein. Jesus stellt diese knallharten Forderungen. Und Gott sagt, auf ihn sollt ihr hören. Aber Jesus geht mit dir in die kommende Woche, in die unterschiedlichen Begegnungen mit Menschen. Er tritt herzu, wenn du erschüttert bist. Nicht, wenn du sagst, naja, ich bin eben so gestrickt, wie ich denn gestrickt bin. Und es ist gut so, wie ich bin. Aber wenn du innerlich erschüttert bist, im Blick auf deine Schuld und dein Versagen, was das Wort, was die Gebote Jesu angeht, dann tritt er herzu und sagt, fürchte dich nicht und geht mit dir in deinen Alltag. Was hat die Jünger umgehauen, wirklich umgehauen? Nicht die Verklärung Jesu in erster Linie. Nicht Elia und Mose. Aber das Wort vom Gehorsam, auf ihn sollt ihr hören. Und ich wünsche mir das und euch, dass wir in der kommenden Woche uns das immer wieder vor Augen halten. Was würde Jesus in dieser Situation tun? Was ist sein Wort in diesem Konflikt, in dieser Auseinandersetzung? Was sagt er, wenn ich frage, welchen Weg ich zu gehen habe? Ich will auf ihn hören. Amen.